Aha, ihr hört's im Hintergrund. Ich bin dem Regenwinter entkommen und sitze im Line-Up, Freunde. Ihr werdet's nicht glauben. Ich teile mir die Wellen hier gerade hauptsächlich mit Österreichern. Ich dachte ehrlich gesagt, die sind den ganzen Winter zu Hause im eigenen Land und fahren Ski oder Snowboard. Das ist auch eine Wintersportnation. Aber hier zeigt sich, die können auch recht passabel, beziehungsweise einige richtig gut surfen. Wer hätte das gedacht, wa?
Oh, Surfer-Dude wieder, ne? Klischees mag er halt, der alte Piefke, der. Willkommen oder auch willkommen zurück bei Wellenlänge. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Benny Altenhoff. In diesem Podcast bist du richtig, wenn du, so wie ich, den wunderschönen Sport Wellenreiten ausübst, vielleicht eventuell vor vielen Jahren sogar einen Teil deines Herzens an diesen verloren hast, aber im Grunde die allermeiste Zeit des Jahres davon träumt, diesen auszuüben. Sprich, das Los einer Landlocked-Surferin. Ich berichte von bzw. suche nach Mitteln und Wegen, den positiven Spirit der letzten Surf-Session, des letzten Urlaubs mit in den heimischen Alltag zu retten, sich daheim einfach ein bisschen surferisch weiterzuentwickeln bzw. im Thema zu bleiben oder auch für alle Neulinge einen guten Start in den tollsten Sport der Welt hinzulegen. Mehr zu mir erfährst du in meiner Episode 0. Dann hör gern mal rein, falls du noch nicht hast. Ja, wie bleibt man denn am besten im Wellenreiten drin und vermeidet Surfentzug und Landlockfrust? Ja, richtig. Indem man einfach weiterhin viel surft. So einfach ist das. Stehende Wellen, ob natürlich oder künstlich, sind da selbstverständlich ein wunderbares Mittel für, wenn es natürlich auch nicht wirklich das gleiche wie eine Surfsession am Meer ist. Ich hatte ja in der Vergangenheit bereits mit dem Heiko von der Leinewelle und auch mit Hannes von Surf Langenfeld gesprochen. Und die Entwicklung zu mehr solcher inländischen Surfsportstätten ist auch in Österreich im vollen Gange. Dort in Ebensee, kleiner Ort, circa 60 Kilometer von Salzburg, gibt es seit 2020 die größte stehende Welle Europas, die River Wave. Ich habe vor einer Weile einen Tipp von einer Hörerin erhalten, dort einmal anzufragen und bin ihm kürzlich nachgekommen. Ich habe nun letztlich gerade mit Max, dem Gründer und Geschäftsführer der River Wave, vor allem über sein Projekt selber und ihn als Surfer, aber auch über Österreich als Surfnation bzw. die österreichische Surfszene gesprochen. Diese und weitere Themen in diese Richtung werde ich auch in der nächsten Woche etwas weiter vertiefen, dazu zwischendurch nochmal mehr. Außerdem war das mein Debüt auf Instagram Live. Boah, es war ein bisschen holprig, kann ich sagen. Es waren viele Zuhörerinnen da und hat viel Spaß gemacht. Aber es ist auch ein bisschen schwer in Gang gekommen und ich hatte so ein paar kleine Pannen dazwischendurch. Aber alles nicht so schlimm. Sei doch gern beim nächsten Live-Interview mit dabei, dazu auch später mehr hier. Viel Spaß! So, herzlich willkommen Max, herzlich willkommen bei Wellenlänge Podcast.
Danke für die Einladung.
Super gerne. Ich habe genau genommen vor einer ganzen Weile, vor einem halben oder Jahr oder ein Jahr schon mal einen Tipp von einer Hörerin bekommen, dass ich doch mal die River Wave in Österreich auschecken soll als Interviewpartner, weil es halt die größte Welle, stehende Welle Europas ist und die da schon aktiv war. Von daher, wenn diese Person gerade zuhört, vielen Dank für diesen Tipp auf jeden Fall. Jetzt habe ich auf der Webseite bei euch gerade gesehen, ihr habt richtig schönen Winter in Österreich. Es ist richtig Kaltwassersurfen angesagt bei euch, Schnee in den Bergen, auch Schnee rund um die Welle und Surfen im Tal. Wie sieht's denn aus? Ihr habt am Wochenende auf, ist gut besucht derzeit? Wird das angenommen um die Jahreszeit?
Also das Foto auf der Homepage ist tatsächlich vom letzten Jahr.
Okay.
Während den Weihnachtsfeiertagen war es nämlich wie in ganz Mitteleuropa auch bei uns relativ warm. Wasserstand dafür sehr gut und auch die Hütte ziemlich voll. Jetzt ist endlich mal so, wie es im Winter auch sein soll. Schöner Schnee rundherum und wir haben immer noch geöffnet am Wochenende und ist immer noch einiges los. Also wir sind sehr zufrieden.
Ja, okay, cool. Und das wird auch die Winterzeit so durchgehen. Wahrscheinlich ist die klassische österreichische SurferInnen hart im Nehmen, dass das einfach passt, oder ist das einfach nur die harte Szene, die dann kommt?
Na, wir sind schon quer durch die Bank, also nicht nur die harte Szene. Ich glaube, dass die österreichischen Surfer und Surferinnen und natürlich auch die jenseits der Grenze, wir haben schon relativ viele deutsche Surfer auch bei uns, einerseits hart im Nehmen sind, andererseits haben wir vor Ort auch einen Hot Tub, der im Winter beheizt ist auf angenehme 35, 40 Grad und das macht das Ganze natürlich erträglicher.
Die Belohnung dann ja nochmal extra. Genau. Das klingt gut, ja. Wenn man jetzt an Österreich, insbesondere im Winter, denkt, dann denkt man hauptsächlich an Wintersport. Gibt es denn in Österreich eine große Surfszene tatsächlich?
Absolut, definitiv. Also in den letzten 5 bis 8 Jahre ist die massiv gewachsen. Natürlich einerseits, weil Riversurfen an sich populärer geworden ist, und dann auch durch künstliche Wellen, so wie Almkanal, City Wave in Wien, uns, und der Eisbruch ist ja auch nicht so weit entfernt.
Ja, naja, stimmt, ja. Was würdest du sagen, ist so der klassische Riverwave-Besucher? Sind das viele, die so aus dem Wintersport kommen und das mal ausprobieren also wollen, oder?
Diesen einen klassischen Surfbesucher gibt es bei uns nicht. Das Klientel ist sehr, sehr unhomogen.
Okay. Also quer durch die Bank alles, was absolut kommt. Ihr bietet auch viel Kurse an. Sind da viele Leute, die quasi von gar keiner Surferfahrung kommen und sagen, wir wollen das mal ausprobieren?
Ja, absolut. Also wir haben vor allem in der Vor- und der Nachsaison haben wir Personen aus der näheren Umgebung, ich würde jetzt mal sagen, so bis 1,5 Stunden Anreisezeit, und in der Hauptsaison, in den Sommerferien, haben wir natürlich auch sehr viele Touristen, die bei uns ohnehin in der Gegend sind und dann sagen, okay, würde ich gerne ausprobieren. Mhm. Die kommen meistens einmal und dann nicht mehr so oft, aber die aus der näheren Umgebung sind, machen schon, da sind schon einige dabei, die den Kurs machen und dann wirklich stoked sind und gleich dabei bleiben.
Ja, hast du da viele Erfahrungen von Leuten, die dann auch so als Meeressurfer sagen, okay, da komme ich jetzt regelmäßig, oder sind es tatsächlich eher so die klassischen Rapid-Surfer bei euch?
Beides. Also wir haben sowohl Menschen oder Surfer, die wirklich nur am Fluss surfen, ja, und wir haben schon auch Surfer, die sagen, okay, ich surfe mehr und kann halt nur 2-mal im Jahr, 3-mal im Jahr, wie oft auch immer, ans Meer fahren zum Surfen und würde aber gern öfter gehen. Die kommen dann auch zu uns, ja.
Ja, du bist ja, kann man so sagen, so der Hauptinitiator und Antreiber des Ganzen. Wie kam denn Wellenreiten überhaupt eigentlich in dein Leben?
Auch wahrscheinlich so wie bei so vielen österreichischen und deutschen Surfer im Urlaub, als Kind.
Ja. Genau. Dann Frankreich?
Dann stoked gewesen, immer, sobald wir irgendwo am Meer auf Urlaub waren, geschaut, wo sind Wellen, wo kann man surfen, und ja, so ging es weiter.
Frankreich wahrscheinlich auch, der Start, oder?
Start in Spanien und dann auch Frankreich, Portugal, genau.
Ah, okay, ja. Und also im Kindesalter an, das ist ja schon mal cool, die meisten deutschen SurferInnen, die fangen ja irgendwie so mit 18 rum an nach dem Studium. Ist mittlerweile der O-Ton so gewesen bei meinem Podcast mittlerweile. Du warst wirklich in Kindertagen schon mit deinen Eltern,
absolut,
ja?
Absolut. Also ich habe mit 7, glaube ich, angefangen. Ja, hatte keine surfenden Eltern, war wirklich auf mich alleine gestellt im Wasser.
Ja.
Und habe dann auch erst nach 6 oder 7 Jahren das erste Mal einen Surfkurs besucht, ja, wo ich eigentlich schon surfen konnte. Und ja, hat aber trotzdem super funktioniert. Also natürlich, als Kind hat man höhere Frustrationstoleranz.
Ja. Warst du vorher dann schon Wintersportler auch mit Ski, Snowboard?
Ja,
oder?
Ja, natürlich. Ja,
also, waren alle Österreicher wahrscheinlich.
Direkt bei uns im Ort das Skigebiet, wo ich ja relativ früh schon am Skifahren war und dann schon mit 6 Jahren zum Snowboarden begonnen habe. Und daher auch dieser Connex. Am Anfang war es so, im Sommer surfen, weil kein Schnee liegt. Dann später war es im Winter Snowboarden, weil wir können im Winter ja nicht surfen gehen. Und jetzt ist es eigentlich so, ganze Jahr surfen.
Ja, ja. Kaum mehr Snowboarden. Wunderbar, ja. Das heißt, eigentlich so ein Landlocked-Leben in der Hinsicht gibt's dann gar nicht mehr. Wie stellt ihr sich denn das für dich so als, so gerade als junger Erwachsener vielleicht da, wo man da irgendwo vom Surfen total angefixt war? War das ein Problem, nach einem Surfurlaub nach Hause zu kommen, oder stellte sich dann gleich die Wintersaison ein?
Na, es war so, dass wir, also ich surfe jetzt am Fluss, seit ich 14 bin, also gut 16 Jahren. Und okay, es war dann schon immer so, natürlich hast du ein, zwei Monate dabei, wo irgendwie gar nichts geht, wo weder am Meer funktioniert, noch am Fluss funktioniert, noch liegt Schnee. Ja. Aber diese wirkliche Off-Season war relativ kurz, weil Frühjahr bei uns natürlich die natürlichen Wellen funktionieren zwischen Anfang Mitte April bis Mitte Juli teilweise. Ja. Im Sommer ist man dann eh oft irgendwo auf Urlaub. Herbst ist dann wieder dieses Regenwetter, wo viele natürliche Wellen funktioniert haben früher, und dann kommt eh wieder der Winter, wo schon wieder
ausgelöst worden ist. Ja. Welche Flusswellen waren das denn so, wo
du unterwegs warst? Also es gibt im zentraleuropäischen Raum relativ viel, sowohl Richtung tieferes Gebirge in Österreich, Tirol, Salzburg, dann bei uns in Oberösterreich gibt es einige natürliche, oder hat es gegeben. Die sind leider den Umbauten, den Flussrenaturierungen sehr oft zum Opfer gefallen. Richtung Deutschland, Plattling da oben rauf, gibt es einige. Also da ist schon sehr viel Potenzial immer noch da.
Ja, habe ich schon öfter davon gehört. Das ist ein spannendes Thema, dass man auch bei Flusswellen wirklich so eine Art Search-Trip machen kann und einfach losgeht und sucht, wo was bricht quasi. Ne?
Absolut.
Hast du irgendeinen besonders interessanten, besonders coolen Surf-Moment aus so einer Flusswellen-Session für uns, den du berichten magst?
Puh, da gibt es wahrscheinlich sehr viele. wenn so wirklich herausstechend war, man kennt ja dieses, also vor allem die River-Surfer unter uns kennen den Film Keep Surfing von der Fuss-Crew und von Björn Ritschi-Lob, und die waren da einmal in Kanada bei die Skookumchuck Narrows. Und ich habe dann beim Surftrip in Europa auch ein paar Kanadier kennengelernt, und mit denen war ich dann zweimal drüben bei den Skookumchuck Narrows. Und jeder, der dort einmal hinkommt, wenn die Welle am Ballern ist, weiß, okay, das ist echt magisch. Da ist man mitten im Nirgendwo, fern jeglicher Zivilisation, und es ist einfach nichts da außer ein paar Surfer, ein paar Kajaker, vielleicht ein, zwei Jetskis und die perfekte Welle.
Ja, okay. Wunderbar. Das klingt gut.
Seelöwen und Robben.
Das hat man selten auf jeden Fall heutzutage.
Absolut.
Also Stichwort Surf-Lifestyle. Würdest du sagen, dass sowas im Inland gibt? Würdest du dich als jemanden bezeichnen, der Surf-Elemente mit in seinen Alltag nimmt und davon zu Hause so ein bisschen lebt?
Also ich glaube, wir haben jetzt ja drei Saisonen bei der Riverwave hinter uns, und ich glaube, wir können mittlerweile sagen, dass das Riversurfen zumindest bei uns definitiv Teil vom normalen Alltag der Menschen geworden ist. Ja, natürlich im ersten Jahr war jeder stoked, am Anfang vom zweiten Jahr auch noch mal probiert. Natürlich war das auch die Zeit von Corona und Homeoffice, und es war natürlich jeder den ganzen Tag bei der Welle, weil neu, cool, wir können jeden Tag surfen gehen, wir brauchen nicht mehr warten oder irgendwo hinfahren. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass die Leute wahrscheinlich genauso oft kommen, von der Anzahl her, aber nicht mehr so oft bleiben, weil es besser ins Leben integriert ist. Sprich, es gibt viele, die kommen in der Mittagspause, es gibt viele, die kommen am Abend. Ja. Und gerade von den Personen im Umkreis von bis zu einer Stunde hat sich das wirklich in den Alltag integriert. Ja.
Die Wellenlänge Spotify Playlist.
Ja, okay, ja, das ist natürlich schön, genau. So, wenn man so an Alltagssituationen denkt, für mich ist immer ganz wichtig, dass man Musik in seinem Alltag hat, und das ist für mich auch beim Surfen sehr wichtig. Hast du irgendwelche Musik, an die du besonders denkst, wenn du ans Wellenreiten denkst?
Nicht wirklich, nein, eigentlich nicht. Ich war das immer gewohnt, dass wir bei der Welle oben stehen und Aufsicht haben, dann gibt es bei uns auch keine Hintergrundmusik, wie es bei anderen Anlagen gibt, zum Beispiel bei der City Wave oder bei Unit, dass im Hintergrund die Musik läuft. Das gibt es bei uns nicht, weil wir wollen das eigentlich nicht, weil das Rauschen vom Wasser an sich ist schon so schön, dass wir eigentlich keine Musik dazu brauchen. Ja.
Ja, das denke ich auch. Finde ich auch immer ein bisschen befremdlich, wenn ich höre, dass bei Flusswellen oder bei, ja, gerade bei den künstlichen stehenden Wellen dann irgendwie volle Pulle Musik läuft. Würde ich mir auch nicht vorstellen, so. Sonst generell so im Alltag, irgendwelche Songs, die du sagen würdest, die du in meine Playlist reinvoten wolltest vielleicht?
der Spotify-Mix der Woche.
Genau, ja. Ich habe einmal die Line-Up- und Fire-Energie-Liste und einmal die Chill-Out-Liste. Also falls du irgendwelche Songs hast, die du da besonders für findest, dann nenn sie gerne.
Mach ich.
Aber können wir auch im Nachgang noch tun.
So, dann seien ganz schnell zwei Songs von mir nachgetragen, die wir heute reinvoten in die Liste. Dann nehmen wir einmal in die Line-Up- und Fire-Liste die Band The Casting Out mit Don Quixote's Last Ride. Und in die Chill-Out-Vibes-List kommt heute The Gaslight Anthem mit He's Looking at Your Kid. Zwei wunderschöne Songs, die mich auch an Surfurlaube erinnern.
Hell yeah!
Wie kam es denn eigentlich zur Idee der River Wave? Du hast schon gesagt, stehende Wellen waren für dich oder Flusswellen von Anfang an ein Thema. Bist auch unterschiedliche Wellen gesurft. Wie kam es dann zur Idee, so eine wirklich funktionierende, dauerhaft stehende Welle in deiner Gegend zu gründen?
Na, wie vorher schon gesagt, wir haben also diese Off-Season, wo ich weder am Meer war, noch am Fluss, noch am Snowboard, war relativ kurz. Ja. Im Laufe der Zeit verändern sich aber die natürlichen Flusswellen. Und das Problem ist dann, dass die oft nicht mehr so gut funktionieren oder nicht mehr so oft funktionieren. Und das war auch bei uns der Fall. Und irgendwann war dann dieser Wunsch da, okay, oder die Idee, wenn eine normale, natürliche Flusswelle über den ganzen Fluss funktioniert, zu zum Beispiel 25% im Jahr, ja, also im vierten Jahr, dann machen wir doch eine Welle, die ist nur 25% zu breit und die funktioniert dann das ganze Jahr. Ja, also die Idee war eigentlich, etwas zu bauen, das das ganze Jahr funktioniert, wo man das ganze Jahr an demselben Ort surfen gehen kann.
Ja, macht auf jeden Fall natürlich Sinn. River Wave ist, wie anfangs schon gesagt, in Europa die größte Flusswelle. Und als ich so ein bisschen recherchiert habe, habe ich auch gesehen, dass es eine deutlich andere Konstruktion ist als bei anderen Wellen. Ne? Ihr habt die Welle eigentlich tatsächlich da so ein bisschen ans Ufer dran geflanscht, kann man sagen, während die meisten Wellen, ob es jetzt hier so Eisbach, Floßlände, Leinewelle, Black Forest Wave oder Dauerwelle, wie sie alle heißen, wo sie alle sind, tatsächlich so einen Fluss komplett absperren und die Welle erzeugen.
Ja, also wie du, die genannten Wellen sind wirklich alle entweder in einem komplett eigenen Kanal, ja, oder haben wie in Nürnberg, ähnlich wie bei uns, einen Ausleitungskanal, wo aber fast der gesamte Fluss abgeriegelt ist. Bei uns schaut es so aus, dass wir einen Ausleitungskanal haben, ja, und nur mit einem Teil vom Wasser vom Fluss arbeiten. Ja. Das hat den Grund, weil wir im Normalfall so viel Wasser haben, dass wir auch gar nicht alles brauchen. Ja. Also wir können 330 Tage im Jahr oder 300 Tage im Jahr können wir die Welle betreiben, weil genug Wasser im Fluss ist. Ja. Das ist bei anderen Wellen ist das eben nicht der Fall, wie zum Beispiel in Nürnberg, die müssen dann mehr Wasser aus dem Fluss entnehmen und müssen halt dann auch eine Barriere im Fluss selbst bauen. Das ist bei uns zum Glück nicht der Fall. Ja,
wie funktioniert das denn genau? Also bei den eben genannten ist es für mich ganz einleuchtend, der ganze Fluss fließt und man nutzt die Energie, die dann da ankommt. Wenn man es jetzt so an der Seite hat, ist da ein extra Strömungskanal, der diese Welle jetzt irgendwie besonders mit Strömung füttert? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also bei uns war im Fluss eine natürliche Schwelle drinnen, die das Wasser teilweise gestaut hat. Und oberhalb von dieser Schwelle haben wir dann ein Ausleitungsbauwerk errichtet. Denn das ist der Beginn von unserem Kanal. Und in diesem Kanal haben wir dann die Wellenkonstruktion eingebaut.
Ah ja, okay. Ich muss selber sagen, ich habe es immer noch nicht geschafft, meinen Rapid Surf Einstand zu geben. Ich war ja auch schon in Langenfeld mal zu besuchen, habe mir das da angeguckt. Leider noch nicht geschafft, das mal auszuprobieren. Von daher kann ich leider auf persönliche Erfahrung jetzt gar nicht so zurückgreifen. Das werde ich auch unbedingt nachholen. Also ich hab zwei Versuche schon gestartet und einmal hatte ich Corona und einmal war irgendwas anderes dazwischen gekommen, dass ich nicht hin konnte. Also irgendwer will nicht, dass ich das mache anscheinend, aber ich kämpfe dagegen an. Wie ist es denn so mit Wellenbedingungen? Was bringt diese große Breite der Welle für ein besonderes Erlebnis? Hat man da einfach längere Turns und mehr Performance als auf kleineren?
Natürlich, je breiter die Welle ist, desto mehr Platz hat man, um die Turns länger zu ziehen. Ja, man hat Platz für Cutbacks, man hat mehr Platz für Tricks. Also das ist definitiv wichtig beim Riversurfen. 10 Meter ist auf alle Fälle super, ja. Es gibt auch Wellen wie den Almkanal, die sind nur 5 Meter breit. 5 Meter ist so ziemlich das Minimum. Also noch schmäler macht dann eigentlich kaum mehr einen Sinn, in meinen Augen zumindest, ja.
Ja, ja. Ja, stimmt. Ich hab immer so die Angst, dass ich, wenn ich auf so einer wirklich schmalen, ich glaube, die Black Forest Wave, die sieht mir auch immer sehr schmal aus. Ich habe immer Angst, dass ich da einfach nur gegen die Wand fahre, ruckzuck, weil diese Strecke so kurz ist.
Also die Wand ist bei uns eher weniger ein Risiko.
Gut. Was mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist, sind die Preise. 29 Euro ein Tagesticket, wenn das noch aktuell ist.
Genau.
Das heißt, man kann quasi den ganzen Tag bei euch in der Anlage irgendwo sein und kann sich immer wieder einreihen und quasi den ganzen Tag surfen.
Exakt. Das ist auch bei uns der Sinn dahinter, dass man nicht so gedrängt ist, ich muss unbedingt den Slot von 14 bis 15 Uhr erwischen, den ich gebucht habe, sondern man bucht eben das Tagesticket. Unter der Woche starten wir um 12 Uhr am Wochenende und am Feiertag um 10 Uhr für den normalen Tagesbetrieb und man hat dann wirklich als Surfer den ganzen Tag Zeit, ja, und kann den ganzen Tag surfen gehen.
Ja, das ist wirklich ein cooles Angebot. Gerade für 29 Euro ist das ja wirklich nochmal ein schmaler Preis, wenn man mal so sagen kann. Ich habe mal verglichen, Langenfeld, da kostet die Session, die man buchen kann, 45 Euro, beim Wellenwerk in Berlin sogar 54 Euro. Also ja, super Sache auf jeden Fall. Mir ist aufgefallen in dem Impressum, ihr firmiert unter Horst und Maximilian Neuböck, ist das tatsächlich ein Familienunternehmen, eure Welle? Das ist ein Familienunternehmen,
genau. Also es sind ich und meine Eltern daran beteiligt, genau.
Ja.
Und wir zwei sind eben die Geschäftsführer.
Ja, das ist ja auch nochmal sehr, sehr schön auf jeden Fall.
Absolut. Macht sehr viel Spaß.
Mit den Eltern zusammenarbeiten, stelle ich mir auch nicht einfach vor.
Ah ja, es passt schon. Ist ganz okay.
Gut, gut. 2020 war Eröffnung, also genau. Auch ja noch immer noch relativ frisch auf jeden Fall das Ganze. Mhm. Wie lange hat es denn gedauert, mit diesen ganzen Genehmigungen zu bekommen? War das in eurem Fall mit dem breiten Fluss ein großes Problem, wie es bei anderen Wellen war, oder ging es verhältnismäßig schnell?
Also wir haben von der ersten Idee bis zur Umsetzung haben wir 5,5 Jahre gebraucht. Ja. Also bis die Welle wirklich fertiggestellt war. Ja. Ich habe von anderen, von Personen, die sich mehr mit Flussbau beschäftigen, schon vernommen, dass unser Projekt definitiv relativ schnell vorangekommen ist. Ja, also 5,5 Jahre Planung und Bau bei einem Wasserbauprojekt ist jetzt nicht extrem lange. Ja. Bei uns waren vor allem die großen Themen, waren in der wasserrechtlichen Bewilligung einmal die Auswirkungen von unserer Welle auf das Fischhabitat, auf die Fischmigration, was für Auswirkungen gibt es hier. Und auf der anderen Seite haben wir bei uns im Talerinnen ein sehr großes Hochwasserproblem, weil das Tal relativ schmal ist, der Fluss sehr verbaut ist. Und insofern haben wir natürlich auch beweisen müssen, dass unsere Anlage keine negativen Auswirkungen auf den Hochwasserabfluss hat.
Okay. Ich sehe gerade, also wie gesagt, ich bin nicht firm mit Instagram Live bisher so richtig, aber ich habe hier eine Anfrage von Beda Schutschu, die an diesem Live-Video teilnehmen möchte. Ich klicke da jetzt einfach mal drauf und gucke, was passiert. Bisher höre ich nichts, doch, da ist jemand. Hallo. Jetzt weiß ich nicht, ob die Person auch was sagen möchte oder jetzt einfach Zuhörer ist. Naja, wie auch immer, ich mache mal weiter. Das ist, wie gesagt, es ist mein erstes Mal Instagram Live. Seht mir das nach, wenn das alles noch so ein bisschen drunter drüber geht.
Werbung.
Hey, ja, auf Instagram Live ist so eine Sache. Da sollte man sich vielleicht auch etwas besser vorbereiten. Hätte ich das getan, wären mir so ein paar Verpannen und Nichtwissen vielleicht nicht passiert. Naja, wie auch immer, ihr seht es mir sicherlich nach. Worauf muss man sich denn noch so vorbereiten? Ja, natürlich auf den kommenden Surfurlaube. An dieser Stelle möchte ich euch meinen Partner Surf Fitness Online ans Herz legen. Ramona und Kim, mit denen ich auch schon ein paar Episoden aufgenommen habe, haben ein tolles Programm aufgestellt, in dem es unter anderem darum geht, in 6 Wochen fit für den Surfurlaub zu machen. Man trainiert den Core, man trainiert alle wichtigen Muskelgruppen, man macht intensives Paddeltraining vor dem Laptop, man macht Take-Off-Training, man macht Training für gezielte Manöver, Theorie und auch Mindset-Schulungen, um einfach in allen Bereichen fit zu sein, um einen super coolen Urlaub zu erleben und einfach nicht bei Null anzufangen, sei es muskelkatermäßig, sei es auch mental. Super gutes Programm. Schaut es euch mal an. In meinen Shownotes findet ihr einen Gutscheincode, wo ihr 30% auf Ramonas Programme bekommt. Viel Spaß dabei. Dann an dieser Stelle nochmal eine Einladung an dich. Sei doch beim nächsten Live-Interview dabei. Da kannst du dich entweder bei Instagram Live reinklicken oder in meinen Aufnahmeraum der Impact Zone. Wenn du keine Termine verpassen möchtest, dann kannst du dich gerne in meinen Newsletter eintragen. Den findest du in den Shownotes als klickbaren Link. Da kannst du einfach dich eintragen und ich schreibe dir dann eine Mail, wenn wieder ein aktueller Interviewtermin ansteht. Ist auf jeden Fall cool. Du kannst alles live und ungeschnitten hören und deine eigenen Fragen stellen. Zum Abschluss noch einen lieben Dank wieder mal an meinen Mediapartner, den guten Markus von Freaks of Fashion, der mir regelmäßig bei Design und allem Möglichen hier hilft. Checkt doch mal seine Website freaksoffashion.de oder seinen Instagram-Account, da kann man viele tolle Sachen erwerben oder auch einfach kostenfrei konsumieren. Dieses, alle meine Partner und alles wissenswerte Kontakt zu mir, zu meinen Gästen und sonst alles findest du in den Shownotes. Egal, womit du diesen Podcast hörst, guck einfach in deine App rein. Da ist eine extra Seite, wo die Shownotes sind. Und da findest du alle klickbaren Links zu allen wichtigen.
Werbung Ende.
Also genau, Anforderungen hast du schon gesagt, insbesondere Umweltfaktoren. Weißt du, ist das da auch ein großer Unterschied bei euch gewesen, als wenn das als ein Teil der Welle ist, als wenn man den ganzflächigen Fluss benutzt? Du hast den Hochwasserbereich angesprochen. Bei Fischen ist das ein großes Thema auf so einem Teilbereich des Flusses?
Also es wäre sowohl beim Hochwasser als auch bei der Fischthematik sicherlich schwieriger gewesen, wenn wir die Welle direkt im Fluss gebaut hätten, beziehungsweise bezweifle ich, dass wir für eine Welle direkt im Fluss auch eine Bewilligung bekommen hätten.
Ja, und du sagtest mir auch im Vorfeld schon, dass ein Punkt war, dass geprüft wurde, ob das überhaupt so in die Landschaft passt und ob man das denn machen könnte. Ist das dann eine rein optische Sache oder wie kann ich mir das vorstellen?
Der Teilbereich war tatsächlich wirklich rein optisch, ja.
Okay, ja. Genau. Ist aber trotzdem so, der läuft dann unter Umweltfaktoren, ja?
Ja, genau.
Okay, na gut, Landschaftsschutzgebiet kenne ich. Ich habe auch ein Haus, das im Landschaftsschutzgebiet steht. Da darf ich auch nicht viel machen. Wie sieht es denn mit einem Energiebedarf aus? Also die Strömung kommt von alleine da an, so wie ich es verstanden habe bei euch.
Und genau, also das Wasser fließt, ja, ganz ohne irgendwelche künstlichen Hilfsmittel. Und wir brauchen Strom tatsächlich nur für einerseits den Betrieb von der Infrastruktur, sprich Kiosk, WC, solche Sachen.
Ja, okay.
Und andererseits für das Hydraulikaggregat, das unsere Stahlklappen bewegt. Ja. Mhm. Und bei uns ist so, die Bierkühlschränke brauchen mehr Strom als das Hydraulikaggregat für die Welle.
Hört sich erstmal plausibel an, das ist ja auch das Wichtigste.
Absolut. Ja, also wir haben das immer hochgerechnet und haben geschaut, okay, wie viel Strom verbrauchen unsere Kühlschränke und wie viel Strom verbraucht unser Hydraulikaggregat. Und es ist tatsächlich so, dass die Kühlgeräte mehr Strom verbrauchen im Jahr als unser Hydraulikaggregat.
Ja, das ist ja mal toll. Ja, so stelle ich mir das eigentlich auch vor, dass man den Fluss komplett nutzt. Ne? Aber ich konnte es mir tatsächlich schlecht vorstellen, wie das mit diesem geteilten Fluss aussieht.
Schön, genau, also ja. Vielleicht, dass man da noch eine Größenordnung hat. Wir brauchen ungefähr so viel Strom wie 2 durchschnittliche österreichische Einfamilienhaushalte.
Mhm. Ja, gut, okay. Ja, aber wenn da die ganze Gastronomie und sowas mit drin ist, dann ist das ja auch normal. Letztendlich, ja. Ja, genau. Es ist spannend, dass es dann auch verhältnismäßig wenig Auflagen gab. Habe ich schon andere Sachen gehört. Ich will da demnächst auch mal eine extra Folge zu dem Thema machen. Ich habe mir dann den Vorsitzenden vom Verein Riverwatch schon mal angesprochen, mit dem ich auf jeden Fall das Thema Flusswellen so ein bisschen besprechen will und der mal aus seiner Perspektive sagen soll, was denn mit den ganzen Fischereisachen und sowas dran ist und das mal irgendwo ein bisschen aufdröselt. Freue ich mich schon drauf. Informiere ich gerne hier auf Instagram drüber, dann auch, wenn das soweit ist. Generell Flusswelle, super spannendes Thema immer wieder, finde ich. Gerade wenn das so, wenn man so die Natur dabei nutzt. Ne? Surfen ist einfach ein Natursport und ich tue mich immer schwer mit den komplett künstlichen Wellen in irgendeiner Halle. Hat auch seine Berechtigung, aber irgendwo, wenn man das Ganze im Fluss hat und da die Energie nutzt, dann würde ich sagen, gilt das auch immer noch als Natursport. Von daher mag ich das Thema ganz grundsätzlich eigentlich und werde es auch in Zukunft ein bisschen weiter vertiefen. Du, Max, bist ja dann auch schon auf jeden Fall eine feste Säule in der österreichischen Surfszene, würde ich sagen.
Ich denke schon, ja.
Was steht als nächste Reise bei dir an?
Als nächste Reise steht tatsächlich Ende Jänner bis Anfang Februar, also eine Woche leider nur, ein Kurztrip nach Madeira an. Und ja, schauen wir mal. Forecast ist zwar noch relativ lange hin, aber ja, schaut ganz okay aus.
Findest du denn, dass man das Rapid Surfen tatsächlich als Meeressurfer direkt gut umsetzen kann und wirklich gut für die Welle im Meer trainiert?
Definitiv. Also natürlich beim Riversurfen, das Riversurfen hilft dir jetzt nicht, die Basics am Meer zu verstehen, wie ja, wie lese ich die Wellen, Positioning, den Takeoff. Ja, ich meine, den Takeoff kann man ansatzweise auch im Fluss üben, ist natürlich am Meer dann trotzdem etwas anders. Ich jedoch, also bei mir merke ich es zumindest, ja, wenn ich auf dem Surfboard stehe am Meer, ja, und ich war zwischendurch relativ viel am Fluss, dann weiß der Körper ganz genau, welche Bewegungsabläufe muss er jetzt machen, damit welche Turns rauskommen. Einfach weil im Fluss du diese häufige Wiederholung hast und sich die Bewegungsabläufe meiner Ansicht nach viel besser abspeichern, wie wenn ich am Meer das trainiere. Wenn ich jetzt ein halbes Jahr am Fluss bin, dann habe ich wahrscheinlich so viel Netto-Surfzeit wie in drei Jahren am Meer.
Ja. Und ich denke, auch wenn du sagst, dass das mittlerweile nicht mehr so gut möglich ist, aber wenn man so einen Search-Trip durch die Alpen macht und sich da Flüsse anguckt, könnte ich mir vorstellen, ist auch ein Training für Spot-Check am Meer. Ne? Dann muss man ja auch gucken, ob die Welle überhaupt bricht, dass man das surfen kann. Und das ist ja für viele auch schon die erste Herausforderung. Na, guten Tagen von Magic Seaweed.
Es ist ähnlich. Es ist ähnlich. Also natürlich unterscheiden sich surfbare Wellen am Fluss von surfbaren Wellen am Meer, klarerweise, weil es ja auch ein physikalisches Prinzip ist. Aber wenn man jetzt im Alpenraum unterwegs war und Flusswellen gescoutet hat, dann weiß man zumindest, okay, wie funktioniert das Grundlegende, wie plane ich so einen Trip? Ja,
ja, okay. Super gut. Also Aufruf an alle, surfen lernen bei der River Wave oder surfen fortführen und drinbleiben im Thema. Dafür wunderbar, auf jeden Fall. In dem Sinne würde ich auch sagen, ich bedanke mich erstmal für alle Live-Zuhörer, die zugehört haben. Ich würde jetzt einmal gucken, wenn ihr Fragen habt, die ihr Max noch stellen wollt, dann gucke ich jetzt einmal gezielt auf den Chat. Dann schreibt sie doch einmal rein hier. Ich sehe jetzt erstmal nichts.
Dann haben wir alle Fragen beantwortet anscheinend.
Ich denke schon. Ja, dann
sehr schön.
Bedanke ich mich ganz herzlich bei Max. Beende mal hier diesen Instagram Versuchskaninchen-Beitrag und wünsche allen einen schönen Abend. Ja, ist doch echt ein sympathisches Familienunternehmen, oder was meinst du? Unter der nachhaltigen Prämisse, quasi keinen Energiebedarf zu haben, das Ganze irgendwo in der Landschaft und der Natur integriert zu haben, und so ist das durchaus vertretbar, denke ich. Nichtsdestotrotz, es gibt im Vorfeld solcher Projekte stets viel Kritik und Sorgen von unterschiedlichen Vereinen und Verbänden. Ich werde dem Thema demnächst noch mal ein bisschen näher auf den Grund gehen. Und zwar werde ich den Uli von Riverwatch im Gespräch haben. Der hat eigentlich nicht viel mit Surfen zu tun. Ich habe ihn letztens in einem Podcast in Verbindung mit Patagonia gehört. Und da ging es hauptsächlich um das Riverwatch-Projekt, das in den Balkanregionen sich um Wildflüsse kümmert. Und ich habe ihn einfach mal gefragt, ob er nicht auch ein bisschen was dazu sagen können, was für Umweltfaktoren denn bei solchen Flusswellenprojekten und ähnlichen eine Rolle spielen. Und wir werden das gemeinsam mal ein bisschen näher durchleuchten. Freue ich mich auch schon sehr drauf auf das Gespräch. Kommende Woche bleiben wir ansonsten beim aktiven Flusssurfen und in Österreich. Ich hatte nämlich bereits eine Woche nach dem lieben Max, hatte ich den lieben Lukas Heiermoser zu Besuch. Und der hat ein bisschen was erzählt von seiner Riversurf-Karriere. Der hat nämlich auch schon verschiedene Search-Trips durch die österreichischen oder europäischen Alpen allgemein gemacht, ist dort in Wildflüssen auf der Suche nach Wellen fündig geworden und hat eine ganze Menge zu erzählen zu dem Thema. Macht, finde ich, das ganze Thema Flusswellensurfen auch noch viel sympathischer, weil es tatsächlich dann auch echt ein echtes Naturerlebnis ist. Ein super spannendes Thema auf jeden Fall. Wie stehst du denn als Hörerin eigentlich zu diesem Thema? Stehende Wellen, künstliche Wellen. Ist das was für dich? Hast du schon Erfahrungen damit gemacht? Und wie denkst du darüber, gerade in Bezug auf Umweltfaktoren? Ich möchte mir vornehmen, einfach mal ein bisschen mehr Interaktion, ein bisschen mehr Feedback zu hinterfragen. Schreib mir doch gern einfach eine Mail oder schreib mir auf Instagram oder auf welchem Wege du auch immer mich findest. In den Shownotes, wie gesagt, findest du alle Kontaktmöglichkeiten und teile mir mal mit, was deine Meinung dazu ist. Vielleicht hast du auch für zukünftige Gäste in diesem Zusammenhang einfach Fragen, die du gerne loswerden würdest. Dafür kannst du dich entweder natürlich gerne in die kommende Live-Interviews mit einloggen. Du kannst mir aber auch hier eine Frage vorschlagen und ich stelle sie dann auf jeden Fall. So, jetzt mach erstmal gut. Bis kommende Woche. Da bleiben beim Fluss, wie gesagt. Und wenn du mir noch einen Gefallen tun möchtest und du noch nicht getan hast, abonniere mich doch einfach in der Podcast-App deiner Wahl und schreib mir vielleicht eine Rezension auf Apple Podcasts oder Spotify. Da freue ich mich immer drüber, da mal von meinen Hörerinnen zu lesen. Macht's gut!
Ja, ich mag Klischees. Klar, wenn er da so viel besser wäre, ey. Der haut doch auch ein Klischee nach dem anderen raus. Der Typ ist selber ein Klischee mit seinem Surf-Lifestyle im Inland und so ein Quatsch. Hä? Naja, okay, aber eigentlich war es eine interessante Folge heute. Hat mir sehr gut gefallen. Ich bin schon gespannt, wie das in Österreich weitergeht. Wildflüsse surfen und ein Search-Trip durch die Alpen klingt ja auch irgendwie ein bisschen freaky. So, Leute, ich bin raus. Da kommt mir gerade eine fette Linke rein. Macht's gut!
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Revolution.